Die Geschichte. Unendlich ist der Innenraum dieser Kugel, in der wir schweben, obgleich sie in jenen Myriaden von Sonnen und Welten, die sie ausstrahlt, ihre Grenzen setzt. Unendliches Geschehen ist hier beschlossen, und alle Ewigkeiten würden dir wie ein kurzer Tag erscheinen, wolltest du jemals alle Wunder dieses ewigen Geschehens ergründen. Du weißt vielleicht, dass es in alten Zeiten auf der Erde einstmals Seher gab, die ihres begrenzten Schauens allzu gewiss sich vermaßen, jene Zeiten errechnen zu wollen, in denen ein Weltall werde und wieder ins Unerschaffene sich löse. Wahrlich, sie waren sich ihres törichten Wähnens nicht bewusst und ahnten nicht, dass vor ihnen Weisere waren, deren Worte sie nicht mehr verstehen konnten, so daß sie jenem Kinde gleichen mußten, von dem man berichtet, daß es den Ozean in eine kleine Grube schöpfen wollte. Ewig im letzten Sinne, ohne Anfang und ohne Ende, ist der Weltentag, den jene errechnen wollten, ewig zu gleicher Zeit jene Weltennacht. Ewige Emanation dieser Urfeuersonne, die dich zum leuchtenden Stern gebar, setzt ewig sich äußerste Grenze ihres Wirkens in allen den Weltsystemen, die uns als fernster, trüb weißer Lichtnebel hier wie eine Kugelform umschließen. Ewig entstehen dort neue Weltsysteme, in dem nach allen Seiten geschlossenen Ring der Entstandenen, und ewig werden Weltsysteme mit unzählbaren Sonnen und ihren Planetenscharen wieder aufgesogen im unendlichen Raum. Keine Berechnung menschlicher Gehirne vermag die Zeiten darzustellen, in denen auch nur eines dieser Weltsysteme entstehen mag oder vergeht. Niemals hat geistige Offenbarung sich so erniedrigt, um Menschengeistern auf der Erde ewig für sie Unfassliches etwa enthüllen zu wollen. Alles, was jemals dem Menschen vom Geiste der Ewigkeit zukam, war seiner Fassungskraft weise entsprechend, war wirkungsträchtig auch in des Erdemenschen verdunkelter Region. Es scheint dir seltsam, dass dir Allerinnerstes im Ursein erschlossen wird, während das Äußere dir unfassbar bleiben soll. Aber besinne dich auf dich selbst und vergiss nicht, dass du hier in deiner Urheimat bist, aus der du dich vor Äonen selbst hinaus in die Fremde drängtest, obwohl dir bewusst war, dass du dort draußen nur in Wirkungen dich bezeugen solltest und nicht in deiner ureigensten Wesenheit. Deine eigene Größe hat dich einst zu Fall gebracht. Auch heute noch kannst du aufs Neue dem Falle erliegen und so deine dauernde Rückkehr ins Licht um Äonen aufs Neue verzögern. Selbst Seelen, die das gleiche Gelöbnis gegeben hatten, das als frei gewählte Bürde auch auf meinen Schultern liegt, sind schon solchem neuen Falle in die Finsternis erlegen, wenn sie ihrer eigenen Größe nicht gewachsen waren. Darum ward dir meine Leitung, auf dass du dich nicht verleiten lassen mögest. Hier im Innersten wird dir allein dein Reich erstehen, damit du erneut ins Äußere zu wirken weißt. Hier wirkst du dann dereinst aus der gleichen Kraft, der alles Äußere entstammt. Aber im Äußeren würdest du nur abgeleitete Kräfte finden, die dort dir zu mächtig sind, weil du dort nicht in deiner Lichtkraft dich offenbaren kannst. Alles im unermesslichen Raum ist nur an seinem ihm vorbehaltenen Ort, seiner eigenen Macht und Kraftbezeugung gewiss, und in seiner Fülle kann es sich an keinem anderen Orte entfalten. Das Urlicht selbst ist nur in sich selber mächtig, obwohl das ganze unendliche All aus ihm entströmt. Je weiter entfernt von dieser einen alles gebärenden Urfeuersonne, desto mehr verlieren die aus ihr entströmenden Kräfte die Ähnlichkeit mit ihrem Sein, bis sie schließlich im Alleräußersten sich zum Gegensein gestalten. Nur hier im Innern dieser unermesslichen Kugel sind wir noch in wahrhaft göttlichem Sein. Sobald wir wieder in jene Weltsysteme untertauchen, um den Erdball dort zu erreichen, sind wir dem Äußeren nach diesem göttlichen Leben entrückt und nur im eigenen Innersten vermögen wir es uns zu erhalten. Wohl wird auch das Äußerste von göttlicher Geisteskraft durchdrungen, allein dort ist sie nicht in ihrer Macht, und nur die im Innersten erwacht sind, können sie noch in sich finden. Wenn dir trotzdem auf Erden die äußere Natur schon voll göttlicher Wunder erschien, so bedenke, dass auch das Äußerste aus dem Innersten stammt und dass es trotz allem Gegensein noch die äußersten Spuren seines Ausgangs aus dem Urlicht zeigt. Dort im Äußeren aber werden dir die Hände gebunden sein, denn dort sind die Kräfte des Gegenseins an ihrem Ort und so allein in ihrer Macht. Du musst stets vom Innersten deines Innern her diese hohe Lichtregion erreichen, wenn du dort im Äußeren auch nur in geringen Dingen jene Gegenkräfte meistern willst. Doch niemals kannst du sie restlos bezwingen. Fakire und machtbegierige Adepten der Magie haben es anders versucht, indem sie gewisse Formen jener Kräfte des Gegenseins in langem Mühen sich dienstbar machten, aber noch keiner ist je auf Erden gefunden worden, der nicht zuletzt mit all seinen Künsten elend zerschellen musste. Die göttlichen Magier aller Zeiten haben immer nur von hier aus gewirkt, aus den Kräften göttlichen Seins, die uns hier umgeben, und wenn die Sage sie zu Wundertätern werden ließ, so hat sie doch gerade die wirklichen Wunder, die sie wirkten, nicht erkannt. Denn diese echten Wunder sieht das Menschenauge nicht, und ihre Wirkung, die es wahrlich sieht, wird nie die wahre Ursache enthüllen. Hier sind die Zeichen aufzufinden, die jeder, dem die göttliche Magie zu eigen werden soll, gebrauchen können muss. Aber niemals wurden diese Zeichen von denen gefunden, die in ihrer Gier nach Macht, nach dem Rufe eines Wundertäters lechzten. Hier an diesem heiligen Ort sollst du erfühlen lernen, was dir diese Zeichen sagen wollen. Hier musst du wahrhaft heimisch werden, wenn dir deine Heimat ihre Schätze anvertrauen soll. In principio erat verbum. Im Anfang war das Wort, sagt dir ein heiliges Buch, und so mancher Sucher zermarterte schon sein armes Hirn mit der unnützen Frage, warum hier dem Worte solche Bedeutung gegeben sei, weshalb wohl der Weise den Ursprung alles Werdens als das Wort bezeichne. Aber aus tiefster Einsicht heraus wurde einst diese Lehre in solcher Form verkündet. Urewige Emanation der Urfeuersonne ewiger Liebe spricht sich selbst in ewigem Werdewillen aus, wird sich selbst zu rhythmisch geballter Bewegung, wird zum Urwort, das alles Werden aus sich selbst hervorspricht, geordnet nach innewohnendem Maß, nach innewohnender Zahl. Das Wort der Sprache des Menschenmundes ist nur fernster Hausklang dieses Wortes, das bei Gott und das Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Weise spricht von einem Anfang, der immer war und ewig sein wird. Hier taucht vor deinem geistigen Auge dieser Anfang auf, und das Wort offenbart sich dir in Rhythmus und Farbe, in Form und Klang, als erster Ausdruck des ewigen Willens zur Gestaltung. Fühlend verweile und suche in dir selbst, in deinem Allerinnersten, dieses Urwortes tiefstes Sein zu erleben, aus dem alles wurde, was je geworden ist, aus dem alles werden wird, was je werden kann. Als Lux in Tenebris, als Licht in der Finsternis, spricht sich selbst dieses Urwort aus, in die unermesslichen Tiefen des Raumes, erste Urform gestaltend aus sich selbst und im Schauern eigenen Selbsterfassens baute sich hier schon seinen Altar der Anbetung. Urträchtig zeugende Gestaltung steht wie ein Priesterchor voll Ehrfurcht um diesen Altar, in erster Seinsgestaltung kristallisiert, noch starr gebunden und dennoch schon ein stummes Beten. Doch hier ist kein Verharren im Gewordenen möglich, und alsbald siehst du, wie sich aus erster Form der Formenfülle ewige Zeugung ausergießt, wie immer neue Formung sich gestaltet, wogt und ineinander sich verschlingt, bis aus der Fülle immer lichter sich das Kleinod hebt, indem das Wort sich selbst in der von ihm gesprochenen Welt erkennt und formhaft fasst. Und wie es nun inmitten seiner Formung sieghaft leuchtet, erhebt sich allzugleich der Jubelchor der ersten Schöpfung durch alle Geistessphären. Te Deum Laudamus, dich Gott loben wir, erklingt der Hymnus der Form durch die erstgeschaffene Welt des Geistes, und alle Himmel sind erfüllt von hehrer Anbetung. Hier ist das Wort in seiner Schöpfung Ich geworden, und alle Geistesform erkennt in ihm ihres Daseins Grund in jubelnder Verzückung. Das Reich des reinen Geistes ist erstanden, um in seinen Formen ewig in sich selbst zu kreisen. Das Urwort wirkt sich aus in seiner innersten Erfüllung. Noch aber ist sein schöpferischer Werdewille hier in diesem Lichtkreis nicht am Ende seines Wirkens. Auch dieses Reich der innersten Erfüllung ist schöpfungsträchtig geblieben und zeugt weiter im ewigen unermesslichen Raum, zeugt selbst sich seine Grenzen und schafft die Gegenwirkung ewigen Raumes, ewiger Zeit. Was im innersten Reiche des Geistes eines ist, hier wird es nun zur Zweiheit, und vor deinem geistigen Auge siehst du gleichsam eine kosmische Werkstätte erstehen, in der die ungeborene Kraft des Geistes formend baut, was Vorbedingung jener Weltsysteme ist, die uns wie ferne Nebel hier in diese lichte Kugel schließen. Hier wird in schaffendem Gestalten Raum und Zeit der äußeren Weltgefüge. Dem ewigen Raume nicht mehr gleich und dennoch seine Gesetze in sich bergend. Nicht mehr der Raum des Geistes, der seine Zeit in sich beschließt, wird dieser neu geschaffene Raum die Zeit erst aus sich selber bilden. Während du selbst hier den ewigen Raum durchdringst, wie du von ihm durchdrungen wirst, wird dir dieser zeitgebärende Raum an allen Orten Grenzen setzen. Während dein geistiges Auge hier in diesem ewigen Raum in einer Weise zu sehen vermag, als wäre es selbst eine unermessliche Kugel, die alles in sich enthält und zugleich von allen Seiten sieht, wirst du dort nur von innen nach außen sehen können und stets nur von einem Punkte aus wahrzunehmen vermögen. Nun beginnt erst die zweite Schöpfung, gleichsam der Nachhall des Wortes, das die erste aus sich gebar. Wie ein unermessliches Meer dehnen sich die Wogen der äußersten Finsternis, doch der Geist Gottes schwebt über den Gewässern und sein schimmerndes Strahlenlicht voll Kraft und wirkender Gewalt senkt in ewiger Urzeugung Werdewillen in das Meer der Finsternis. Magische Urzeichen werden zu Formen äußerer Welten, und bald wird deinem geistigen Auge die Finsternis sich lösen. Weltenkeime siehst du erstehen in einem Domgewölbe wirkender Kräfte. Immer erneut drängen sie ins Dasein, während das Meer der Finsternis sich zu leuchtender Wolke wandelt. Schon siehst du aus diesen Keimen werdende Welten ins Dasein treten, urmächtige Formkräfte wirken ihr Werk, und kosmisches Licht zieht wie Nebelschwaden durch den geschaffenen Raum. Bald wird ihr Werden vollendet sein. Was du nun sehen wirst, ist die Geburt des Kosmos, der Ausgang der gezeugten äußeren Welten aus dem Bereich der formenden kosmischen Kräfte. In der ewigen Weltennacht, in unendlicher Ferne von der Urfeuersonne ewiger Liebe, die dich zum Stern gebar, sind Weltballgebilde erstanden, in unendlicher Zahl, die äußerste Grenze, die sich das Wirken des Urwortes selber setzt, jene leuchtenden Weltennebel bildend, die uns hier in unendlich weiter Wölbung von allen Seiten, oben und unten, umfassen. Nun wird sich dein inneres Auge für jenes Geschehen öffnen, das auf einer dieser Welten, die nun ihr eigenes Leben leben, sich erfüllt. Erinnere dich, dass ich dir sagte, wie nichts in aller Gestaltung je geschah, noch geschehen kann, dass nicht in diesem lichtreiche innersten Werdens in ursächlichen Gesichten schaubar ist. Hier wirst du nun den Wegen folgen, die der gefallene Geistmensch, gefallen, da er sich seiner Urheimat entwand, um im Äußeren ihrer Schöpfungsgrenzen sich zu erleben, auf diesen äußeren Welten durchwandern muß, um sich einst der Torheit seiner Willensrichtung zu entwinden und die Rückkehr ins Licht seiner ewigen Heimat wollen zu können. Zuerst findet er auf diesen Welten nur ein farbenprächtiges, starres, enges Labyrinth, das ihm stetig den Ausgang in ein neues Licht verheißt, um ihn stets erneut zu betrügen. Ermattet hält er schließlich inne, denn er muss sehen, dass seiner Geistesform hier keine Freiheit werden kann. So erfüllt ihn nun der Drang zur Gestaltung, und er, der einst über alle Begriffe frei war, schließt sich nun dem Zuge der Millionenwesen an, die auf diesen Welten ihre äußere Formgestaltung ersehnen. Endlich im Tiere zur Form der äußeren Welt gekommen, glaubt er, ein neues Zeichen seiner rechten Wahl zu sehen. Doch er verfällt nur der schaurig grauenerfüllten Sphäre des Astrallichtes, das jede dieser äußeren Welten umgibt. Täuschend ist dieses Licht, aber seine Kräfte lassen den nicht los, der seine Region einmal betreten hat, und von Täuschung zu neuer Täuschung tastend, verfällt er schließlich in Schuld, um dann in ihrer Torheit allem Lichte Hohn zu sprechen. Das Tier nimmt seine Geistigkeit nun völlig in Besitz, um in zügellosen Orgien aus vertierter Geistigkeit ersonnen, ihm sein Sodom zu bereiten. Nun scheint ihm auch die letzte Hoffnung entschwunden, und in grauenvoller Verfinsterung irrt er durch ein Inferno, eine Hölle, die er sich selber geschaffen hat, gepeinigt von Schrecken, die seiner Wahnsinnstat wie Furien folgen. Hier scheint kein Entrinnen mehr möglich. Alle Schauer des Entsetzens muß er verkosten, bis ihn Verzweiflung zu Erinnerung an seine einstige Größe führt und er sich entsinnt, dass er göttlichen Ursprungs ist. Nun erst empfindet er zum ersten Mal jenes sehnende Zurückverlangen, das ihn einst wieder aufwärts führen soll, seiner Heimat zu, die jetzt noch in unendlichen Fernen für ihn verschwunden scheint. Der erste Schritt zur Umkehr wird zaghaft und furchterfüllt getan. Eine bebende Ahnung möglicher Rettung erfüllt sein neues Sehnen. Nach schier endlosem, quälendem Suchen gewahrt er aber doch zuletzt in aller Dunkelheit ein Leuchten, das er als seiner Heimat Licht erkennt. Mit verdoppelter Kraft lenkt er seine im Dunkel tappenden Schritte diesem Leuchten entgegen. Endlich kommt er ihm näher. Er erblickt nun ein verborgenes Heiligtum inmitten seines Inferno. Schon möchte er sich gerettet glauben, aber furchtbare Augen blicken ihn gespenstig an. Entsetzliche Wächter halten hier drohende Wacht. Es bedarf seiner letzten Kraft, um hier nicht von tötender Furcht übermannt zu werden. Unzählige Male macht er den Versuch, den hohen Stufen zu nahen, um die Schwelle zu überschreiten. Stets wieder hält ihn seine Furcht vor den Hütern zurück. Doch endlich wird seine Ausdauer ihm belohnt. Aus der Höhe der Düsternis tönt ihm eine Stimme und erfüllt ihn mit neuer Kraft. Er fühlt sich plötzlich wie an den Händen gehalten, und mit mutigem Blick sieht er den drohenden Ungetümen ins Auge, um nun die Schwelle sieghaft wie ein Held zu überschreiten. Nun ist er im Innern des Mysterienheiligtums, und sogleich ist ihm, als sei das Tier von ihm abgeglitten. Als geistiges Wesen fühlt er sich wieder, und aus der tiefsten Inbrunst seines Fühlens entströmen seinen Lippen die Worte De profundis, aus der Tiefe erlöse, o Herr, meine Seele. Anbetend neigt er sich vor dem Gottesbild, das in der Tiefe des lichten Raumes er erblickt. Erste Erlösung aus unerträglicher Qual erscheint ihm hier sein Gebet. Aber wie er endlich die Augen hebt, gewahrt er hinter dem Gottesbild eine neue, strahlende Helle und fühlt sich von unsichtbarer Hand geleitet, diesen Strahlenraum zu betreten. Unsicher wagt er Schritt um Schritt. Auch hier ist noch drohendes Geschehen zu durchschreiten, aber die Furcht hat ihn nun verlassen. Endlich teilen sich vor ihm unter Donnergetöse die letzten Hüllen, und vor sich erblickt er hell leuchtend das Kleinod der Offenbarung. Längst entwöhnte Erinnerung wird ihm wieder, und er fühlt sich zurückversetzt an jenen geistigen Ort, da einst auch er seine jubelnde Stimme in einem Te Deum der Geisterchöre hörte. So schreitet er trunken von innerer Freude dem Kleinod entgegen, das sich vor seinen Augen zu einer Sonne wandelt, vor der auch die letzten Hüllen, vom Lichte besiegt, zur Seite weichen. Jetzt erst wird ihm völlige Erleuchtung und sein ganzes Sein erstrahlt in geistig reinem Licht. So selbst zu reinstem Leuchten vollendet, überblickt er nun seinen Weg, und aus Urgrundtiefen sieht er die Formen gestaltender Kräfte am Werke der Schöpfung einen hohen Tempelraum erbauen, in dem die Hüllen des Allerheiligsten sich langsam vor seinem Auge öffnen und ihn nun in weit strahlenderer Gestalt ein noch reicheres Kleinod zeigen als jenes Selbst war, das ihm die Offenbarung des Gottesbildes brachte. Erfüllung wird hier endlich seinem höchsten Sehnen. Nun aber verlangt ihn nach der äußeren Erde zurück, denn nun weiß er, dass er sich selbst in seiner Erdenform nur erlösen kann, wenn er den Geist in sich zu körperlichem Ausdruck bringt. Verkörperung des Geistes ist der Schlüssel, wie er nunmehr fühlt, der seine Erdenfessel dauernd lösen wird, so dass er als ein Freier, als ein Sohn des Lichtes über den Erdball schreiten kann, ein Selbsterlöster und Erlöser seiner Menschenbrüder, ein Helfer jener, die auch ihm, obwohl er es nicht ahnte, auf dem Erlösungsweg zur Seite standen. Erfüllt von solchem großen, reinen Willen, findet er sich fast im gleichen Augenblick auf hohen Bergeszinnen und aus den Felsenschründen, aus den Tälern scheinen Lichtesgarben aufzusprießen. Was auch sein Auge sieht, erstrahlt in goldenem Leuchten und jeder Strahl verkündet ihm den Sieg. Doch für den Sieger gibt es kein Verweilen, will er die Frucht des Sieges bergen. Hoch über seinem Standort findet nun sein Blick ein weitaus höher ragendes Gebirge, ewig mit strahlenweißem Schnee bedeckt. Der Hort des Ewigen auf dieser Erde hat seinem Geistesauge sich gezeigt. Er fühlt, der ferne Gipfel dort im reinen Weiß vor golddurchglühtem Himmel ist Himawat, der Berg der einzigen auf dieser Erde, die das Urlicht selbst zu Priesterkönigen sich weihte. Dort ist das Urbild jenes Tempels und seiner Hüterschar. Dort ist die stete Wirklichkeit, von der die Sage fromme Kunde geben wollte, die Menschen einst in Formen, die sie fassen konnten, sprach vom heiligen Gral. Dorthin führt ihn nunmehr sein Weg. Wohl sieht er, dass auf diesem Wege noch manche Hinderung ihm drohen wird, allein er weiß, dass man ihn dort erwartet, dass seiner dort der Führer harrt, der durch das Erdenleben ihn geleiten soll und ihm nach der vollbrachten Zeit die Pforte öffnen wird, damit er, so wie du, zu seiner Heimat finde. Die klebrig grünen vorgewälzten Massen dumpfer Trägheit, denen er zuerst begegnet, wollen seinen Fuß am Schreiten hindern. Doch ihm genügt ein Blick zum fernen Ziel, um sie zu überwinden. Der starre Felsenzackenzaun der Zweifel baut sich siegessicher vor ihm auf, um seinen Mut zu lähmen. Doch keine Kraft der Erde hält ihn mehr zurück, und wenn er auch aus tausend Wunden bluten müsste, wird er doch auch dies allerletzte Hindernis besiegen. Nach langer, harter Beschwernis endlich am Ziele angelangt, wird er gewiss nicht mehr an die Gefahren des durchmessenen Weges denken. Als Finder seiner selbst wird man ihn empfangen und ihm den Goldreif der Erkenntnis um die Stirne legen. Man wird ihn in heiliges weißes Linnen kleiden, so daß kein Makel, der ihn auf seinem Wege je befleckte, an ihm haften bleibt. So wird man ihn dem Ewigen weihen und ihn die hohe königliche Kunst zu lehren wissen, die Kraft des reinen, wesenhaften Geistes durch die Liebe erdenmenschhaft zu verkörpern. Was vorher dunkle Tierheit war, wird dann in ihm verwandelt werden, und all sein Erdenhaftes wird nur Ausdrucksform des Geistes sein. Man wird ihn lehren, dass im ewigen Geiste nur der Tapfere seines geistigen Reiches Krone dauernd behaupten kann, und dass nur Feigheit oder angsterfüllte Torheit der Außenwelt der Erdensinne entfliehen möchte, in die sich eigener Wille einst verhaftet hat. Doch ich greife bereits einer Lehre voraus, die du, der im Geiste zum Stern der Ewigkeit geborene, nunmehr von mir erhalten sollst. Alles, was du bisher geschaut hast, mit geöffnetem inneren Auge, war ja nichts anderes als dein eigener Weg vom Ausgang deines ewigen Seins bis zu der Rückkehr, die dich nun zum Stern gewandelt vor mir sieht. Du wirst hinfort gar oft in diesem innersten geistigen Reich der wesenhaften Schauung mit mir vereint, als deinem dir verbundenen Führer, dieses reiches Wunder an dir vorüberziehen lassen, und es werden stets andere Gesichter sein, die dir der Urgrund alles Werdens offenbart. Wisse aber, dass diese Gesichter stets nur wesenhaftes Wirken zeigen, dass diese Bilder wahrhafte Urbilder allen Geschehens sind, davon du auf Erden, in jener äußersten Region der Grenzen des Seins, nur immer das Abbild siehst. Wir kehren nun zurück zur Erde, die dein sieghaftes Leuchten braucht. Lasse nicht Trauer dein inneres Licht verhüllen, gewähre dem Schmerz keine Stätte in dir, wenn du jetzt das Reich des Lichtes mit mir verlassen wirst und dann zurückgekehrt zur Erde die trübe Geistesnacht gewahrst, die dort dich umfängt. Wer wie du zurückkehrt in sein Erdendasein, hat keine Nacht mehr zu fürchten, denn er trägt in sich selbst sein Licht, das Licht der Ewigkeit. All deine Sorge sei es hinfür, mit dem dir eigenen Lichte alles zu verklären, was dir nahe kommt, und als Stern aus der Urfeuersonne ewiger Liebe allen, die noch im Dunkel sind, zu leuchten. begehre nichts mehr für dich selbst, und du wirst alles, was du brauchst, durch deines eigenen Lichtes Kraft besitzen. Du kannst keinen Strahl deines Lichtes auf andere Herzen ergießen, der dir nicht tausendfach Herzen gewinnen würde. Du wirst dich nicht etwa mühen müssen, zu leuchten, du wirst dich nur mühen müssen, das Licht der Ewigkeit, das aus dir strahlen will, niemals durch äußeres erdenhaftes Tun für andere zu verdunkeln. Wenn du nur selbst deinem Lichte dich vertraust, wird auch dein Erdenkörper so durchleuchtet sein, dass er keinen Schatten mehr auf andere wirft, die deines Lichtes in der Erdennacht bedürfen. Mich aber wirst du allzeit finden, wenn du meiner bedarfst, und sollten unsere Erdenkörper auch weite Meere trennen. Nicht in meinem äußeren Erdenkleide sollst du mich suchen, denn niemals könnte ich im Äußeren mich dir so vereinen, wie wir im Allerinnersten nunmehr vereinigt sind. Ins Allerinnerste deines Fühlens musst du selbst dich begeben, wenn ich dir wieder vernehmbar werden soll, und nur im Allerinnersten wirst du auch stets wieder dieses Reich des wesenhaften Lichtes schauen.